NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Also egal, ob Sie nun genervt sind von herumsummenden Fliegen oder stechenden Wespen, Insekten sind unglaublich wichtig für die natürliche Vielfalt. Doch Insekten sind weltweit massiv bedroht und das geht hin bis zum Aussterben, analysiert heute eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung. Dazu haben wir gleich Hintergründe. Wir informieren Sie über die Silvesterbilanz der deutschen Umwelthilfe. Da geht es vor allem um Feinstaub durch Böller in der Luft. Und Passfotos muss man in Zukunft auf dem Amt machen lassen und nicht im Fotoladen um die Ecke. Wie das kommt, erklären wir auch noch im Lauf der nächsten halben Stunde. Als erstes aber in Berichten und dem Kommentar der Konflikt zwischen Washington und Teheran. Der Iran hat vergangene Nacht zwei Militärbasen im Irak angegriffen, auf denen internationale Truppen stationiert sind. Was da genau passiert ist, fasst Anne Almeling zusammen.
Als in der Nacht Raketen aus Iran auf US-Militärstützpunkten im Irak einschlugen, war die Regierung in Bagdad bereits gewarnt worden, und zwar von beiden Konfliktparteien, aus den USA und von der Führung in Teheran, die mit der Bombardierung Vergeltung übte für die Tötung des iranischen Generals Soleimani. Soldaten kamen nach bisherigen Berichten bei den Angriffen nicht ums Leben, auch der entstandene Schaden scheint sich in Grenzen zu halten. Ein kalkulierter Gegenschlag, meint der Politologe Likar Mekki im Fernsehsender Al Jazeera. Er vermutet, dass es indirekte Absprachen gab. Es scheint so, als habe es eine Einigung auf das Ausmaß des Gegenschlags gegeben, durch die vielen Vermittlungsgespräche in den vergangenen Tagen. Vielleicht wussten die USA vom Abfeuern der Raketen nicht nur über die Satelliten Bescheid, sondern auch durch die Vermittler, wussten also, wann und wo der Gegenschlag kommen würde. Der Irak verurteilte den Raketenangriff. Das Land lehne jede Verletzung seiner Souveränität und jeglichen Angriff auf sein Gebiet ab, hieß es in einer Erklärung aus Bagdad. Der geschäftsführende irakische Ministerpräsident Abdel Mahdi stehe in Kontakt mit Partnern im In- und Ausland, um einen offenen Krieg zu verhindern. Der Politologe Jassim al-Mousawi aus Bagdad geht davon aus, dass das gelingen wird und die Situation im Irak nicht weiter eskaliert. Bagdad weiß, dass sich die beiden Konfliktparteien in einem kalkulierten Kampf befinden. Die iranische Seite gibt Erklärungen ab, die die aufgebrachten Gemüter im Iran beruhigen. Und die USA auf der anderen Seite nehmen einen solchen Anschlag hin. Beide Seiten akzeptieren also einen kalkulierten Verlust und reklamieren gleichzeitig einen eingeschränkten Sieg. Das verstehen die Iraker in Bagdad und sie bemühen sich darum, dass sich auch beide Konfliktparteien damit zufrieden geben. Insgesamt 22 Raketen waren in der Nacht in der Luftwaffenbasis Ain al-Assad im Westen des Irak und in der Nähe des Flughafens von Erbil im Nordirak eingeschlagen, auf Militärstützpunkten, die von US-Soldaten genutzt werden. Irans politisches und religiöses Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei sagte, die korrupte Anwesenheit der USA in der Region müsse zu Ende gehen. Teheran will, dass die USA ihre Soldaten aus dem Irak abziehen. Dieses Ziel verfolgt auch ein Teil der Bevölkerung im Irak, ein Grund, warum das Land auch innenpolitisch immer stärker unter Druck gerät. Während sich die Regierung um Deeskalation bemüht, fordert der Milizenführer Qais al-Ghazali einen weiteren Vergeltungsschlag gegen die USA. Nicht von iranischer, sondern dieses Mal von irakischer Seite.
Ja, was ist da passiert? Das war ein dramatischer Militärschlag gegen die Amerikaner, sagt der Iran. Unsinn, lautet die Antwort aus Washington. Da ist so gut wie nichts passiert. Und der Rest der Welt, der fragt sich natürlich, was stimmt denn nun? Und wie reagiert US-Präsident Trump über die ersten Tweets hinaus? Gerade eben hat der US-Präsident sich geäußert in einer Ansprache und die gipfelte dann, wenn man so will, in einer Botschaft an die Iraner und die klingt so.
We want you to have a future. And a great future, one that you deserve. The United States is ready to embrace peace with all who seek it.
Also, wir wollen, dass ihr eine große Zukunft habt, die ihr verdient. Die USA ist bereit, Frieden zu schließen mit allen, die danach streben. Arthur Landwehr, unser Korrespondent in Washington, das klingt ja sehr versöhnlich. War die ganze Ansprache so?
Na, was Donald Trump hier präsentiert hat, war das, was die Amerikaner die Politik von Stock und Mohrrüben nennen. Also auf der einen Seite
Zuckerbrot
deutlich...
Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, Zuckerbrot und Peitsche, aber vor allen Dingen eben etwas Lockendes anzubieten, etwas, das so gut ist, dass man dem nachfolgen würde. Und das heißt eben wirtschaftlicher Aufschwung. Das ist eine Politik, die er auch schon gegenüber Nordkorea vertreten hat, zu sagen, ihr könnt ein so reiches und aufstrebendes Land werden, wie andere auch. Ihr müsst nur mit uns zusammenarbeiten. Aber wenn nicht, wenn ihr den anderen Weg wählt, prima. Dann sind wir darauf vorbereitet und wir können diesen Weg gehen. Aber jetzt bei dieser Ansprache an die Nation, die Donald Trump eben gehalten hat, war es eindeutig so, dass er zunächst einmal die Spirale der Gewalt unterbrochen hat. Es wird jetzt keinen Angriff der Amerikaner auf iranische Stellungen geben.
Andererseits, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er auch gesagt, Iran bedroht die zivilisierte Welt und General Soleimani hätte schon seit längerer Zeit getötet werden sollen. Also es war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, drohender Unterton.
Oh ja, also in der Sprache war er sehr eindeutig, war er durchaus hart und entschlossen. Und in dem, was dann aber an Maßnahmen als, wenn man so will, Rache, Gegenmaßnahme gegen diese Raketenangriffe auf amerikanische Stellungen angeboten wurde, war es dann eben sehr wenig. Ne? Also das waren dann weitere Wirtschaftssanktionen und viel mehr an Wirtschaftssanktionen, als die USA jetzt schon verhängt haben gegen den Iran, ist kaum noch möglich. Also da wird es kaum eine Bewegung, kaum eine Veränderung geben. Also es war ein deutliches Auseinanderklaffen zwischen der Rhetorik auf der einen Seite und dem, was dann getan wird auf der anderen Seite. Gesichtswahrend für beide Seiten und mit dem eindeutigen Ziel, hier die Eskalation zu stoppen und zunächst einmal zur Ruhe zu kommen.
Die Außenpolitik von Donald Trump ist ja schon ein bisschen erratisch. Was heute gilt, muss morgen nicht mehr gelten. Was ist Ihre Einschätzung als Korrespondent? Werden wir jetzt also erstmal versöhnliche Töne hören?
Ja, wir werden vor allen Dingen viel hören über das eigentliche Ziel, das Donald Trump hier verfolgt, nämlich dafür zu sorgen, dass Iran niemals eine Nuklearmacht werden könnte. Das hat er ganz in den Mittelpunkt seiner Ansprache gestellt. Hier hat er eben auch die anderen Vertragspartner dazu aufgefordert, das Atomabkommen mit dem Iran jetzt endlich fallen zu lassen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass ein neues kommt. Das ist sein eigentliches Ziel. Dafür will er arbeiten, dafür will er kämpfen und dafür will er eben auch Härte zeigen.
Arthur Landwehr war das live aus Washington für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Ja, dass die Stationierung von Bundeswehrsoldaten im Irak heikel ist, das liegt auf der Hand. Aber sind deutsche Soldaten jetzt akut gefährdet? Muss man sie abziehen, wie es große Teile der Opposition fordern? Oder hat der Bundeswehreinsatz in der Region nach wie vor einen Sinn? Darum drehen sich heute etliche Reaktionen in Berlin. Von dort Kai Küstner.
Der iranische Vergeltungsschlag hat den Sorgenpegel im politischen Berlin weiter in die Höhe getrieben. Von Seiten der Bundesregierung ist jedenfalls klar, an wessen Adresse nun sämtliche Aufforderungen, den Konflikt nicht noch weiter zu verschärfen, in erster Linie zu gehen haben. An die Adresse Teherans nämlich.
Es ist ein Angriff von iranischer Seite gewesen, der nicht ganz unerwartet kommt. Er ist aus meiner Sicht aber auch ganz deutlich zu verurteilen. Es ist eine Aggression. Wir haben immer gesagt, es ist jetzt insbesondere an Teheran, nicht zu eskalieren. Und diese Forderung erheben wir auch weiter.
So Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Der Chefsprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, verurteilte die iranischen Raketenangriffe auf Militärstützpunkte der USA und ihrer Verbündeten im Irak auf das Schärfste. Außenminister Heiko Maas forderte den Iran auf, Zitat, alle Schritte zu unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten. Auch der neue Co-Vorsitzende der SPD, Walter Borjans, drängt auf eine Entschärfung des Konflikts, wendet sich dabei aber auch an die Adresse der USA.
Deutschland kann seine Rolle am besten spielen, wenn es darum geht, verfeindete Positionen wieder zusammenzubringen. Aber ich hätte mir schon natürlich erwartet, dass von der Weltmacht USA eine besonnenere Haltung in diesem Konflikt ausgeht.
Das Auswärtige Amt hat unterdessen seine Reisewarnung für den Irak verschärft. Die Bundesregierung prüft auch, ob das ohnehin schon ausgeführt ausgedünnte Kontingent an deutschen Soldaten im Irak aus Sicherheitsgründen noch weiter verkleinert wird. Schließlich waren die von iranischem Boden abgefeuerten Raketen auch in Erbil eingeschlagen, also ganz in der Nähe eines Camps, von dem aus die Bundeswehr sich bislang um die Ausbildung kurdischer Kämpfer bemühte.
Deutsche Soldaten sind dort mit stationiert, mit anderen internationalen Truppen, aber wir haben vorher die Schutzmaßnahmen erhöht, sie haben die Schutzräume aufgesucht und insofern ist keinem was passiert und das ist die gute Nachricht des Tages.
So Kramp-Karrenbauer. Offenbar waren die deutschen Soldaten vor dem bevorstehenden iranischen Angriff gewarnt worden. Und während die handelnden Akteure in Berlin den Eindruck zu erwecken suchen, dass man hinter den Kulissen alles tue, um die Beteiligten vom Erklimmen weiterer Eskalationsstufen abzuhalten, kritisiert der Vorsitzende der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Bijan Jirsaray von der FDP, Deutschland verhalte sich wie ein passiver Beobachter.
Von der Bundesregierung kommt derzeit so gut wie nichts. Wir stellen fest, dass in der Bundesregierung zum Teil unterschiedliche Bewertungen existieren, wie man mit der Situation im Nahen und Mittleren Osten umgehen soll.
Einig sind sich der FDP-Politiker und der grüne Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur in der Einschätzung, dass der Iran sich eher für einen begrenzten Vergeltungsschlag entschieden habe und somit eine Tür in Richtung Entschärfung des Konflikts offen halte. Trotzdem macht sich Nuripur größte Sorgen.
Das ist einfach offensichtlich, dass jede nächste Maßnahme von Gewalt, weiterer Gewalt mit sich ziehen wird. Und möglicherweise nicht nur zwischen den Iranern und den Amerikanern, sondern auch von weiteren dann Betroffenen in der Nachbarschaft und in der Region. Das ist alles weiterhin brandgefährlich.
Der Europäischen Union wirft Nuripur vor, viel Einfluss auf Teheran dadurch verspielt zu haben, dass man sich zu halbherzig um die Rettung des Iran-Atomabkommens gekümmert habe.
Die Geschichte ist voll von Kriegen, in die rivalisierende Staaten hineingestolpert sind, weil Politiker oder Militärs unbesonnen Angriffe befohlen und dann die Reaktion der Gegenseite unterschätzt haben. Ist der aktuelle USA-Iran-Konflikt so ein Fall oder gibt es eine Chance, eine weitere Eskalation zu verhindern? Hier ist die Meinung von Karin Senz.
Was waren das für heftige Drohungen in den letzten Tagen? Von schwerer Vergeltung war die Rede. Noch die schwächste Variante der Rache werde ein Albtraum. Die Familien der US-Soldaten in der Region würden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten. Und das soll es jetzt gewesen sein? Raketenangriffe auf 2 US-Stützpunkte im Irak, wohl ohne Todesopfer? Verhältnismäßig, wie angekündigt, ist das nicht. Denn bei dem US-Angriff am vergangenen Freitag kam nicht nur der iranische General Soleimani ums Leben, sondern 9 weitere Iraner und Iraker. Ging der Vergeltungsschlag also daneben? Das wäre Variante 1. Der Iran hat für seine Verhältnisse sehr schnell auf die Tötung seines Generals reagiert. Möglicherweise haben die Herrscher in Teheran dem Druck der Straße nachgegeben. Sie wollten zwar diese Bilder der Hasserfüllten bei den Trauerzügen, aber sie scheinen selbst vom Ansturm und den Emotionen überrascht worden zu sein. Das zeigen die vielen Toten bei der Massenpanik gestern. Also diese Massen wollten Rache und sie wollten nicht warten. Zu sehr hat Trump die Iraner mit der Tötung Soleimanis getroffen und vor aller Welt erniedrigt. War der Vergeltungsschlag vergangene Nacht also ein Fehlschlag, in den sich die Regierung durch das Volk hat hineintreiben lassen? Zur Krönung twittert Trump noch in der Nacht, alles ist gut. Klingt nach einem unausgereiften Plan der iranischen Führung. Variante 2 wäre, dass Teheran absichtlich niemanden getötet hat, um Trumps rote Linie nicht zu überschreiten. Dafür spricht einmal, dass der Iran den Irak vorgewarnt hatte. Außerdem hieß es aus dem Büro des obersten Führers Ayatollah Khamenei, man habe sich für das harmloseste Vergeltungsszenario entschieden. Damit hätten die Iraner ihr Gesicht gewahrt, Trump aber eine Türe gelassen, nicht reagieren zu müssen. Bei dieser Variante bestünde die Hoffnung, dass die Welt eine Atempause bekommt und die Diplomatie eine Chance. Variante 3. Es war ein Fehlschlag. Der Iran etikettiert ihn nur einfach zu einem milden Racheakt um. Und dann gibt es noch Variante 4. Das ist die Variante der Verschwörungstheoretiker. Der Iran und die USA reden hinter den Kulissen schon lange wieder miteinander. Sie führen für die Weltöffentlichkeit nur eine Show auf. Die Anhänger dieser Variante glauben auch, dass selbst das Erdbeben am Morgen im Iran mit den Vergeltungsschlägen zu tun hat. Passierte ja schließlich alles kurz hintereinander. Mit Verlaub, das ist nun wirklich absurd.
Der Kommentar im Echo des Tages von Karin Senz. Über der iranischen Hauptstadt Teheran ist heute ein Flugzeug abgestürzt. Und um es gleich dazu zu sagen, das hat wohl nichts zu tun mit dem erwähnten militärischen Konflikt mit den USA. Es geht um eine ukrainische Passagiermaschine, die unmittelbar nach dem Start verunglückt ist. Mehr als 170 Menschen an Bord sind dabei ums Leben gekommen. Christina Nagel.
Name an Name reiht sich untereinander auf der mittlerweile veröffentlichten Passagierliste des Unglücksfluges. Die Geburtsdaten verraten, dass sich unter den Opfern viele junge Menschen befinden. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums stammen sie aus verschiedenen Ländern. Viele kommen aus dem Iran und aus Kanada, aber auch aus Schweden, Afghanistan, der Ukraine und Großbritannien. Bisherige Informationen darüber, dass sich auch drei deutsche Staatsangehörige unter den Opfern befinden, wurden vom Auswärtigen Amt nicht bestätigt. Derzeit habe man keine entsprechenden Erkenntnisse, hieß es. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete, ihr lägen Informationen vor, dass an Bord drei Menschen gewesen seien, die in Deutschland als Schutzsuchende registriert waren. Vieles bleibt also offen am Ende dieses Tages. Wie so oft nach solchen Katastrophen wird vor allem im Netz weiter über mögliche Ursachen spekuliert. Von fehlerhaften Triebwerken ist die Rede, andere vermuten einen Zusammenhang mit den nächtlichen Raketenangriffen des Iran. Der ukrainische Premierminister Oleksiy Honcharuk warnte am Nachmittag noch einmal eindringlich vor Manipulationen von nicht gesicherten Theorien. Lasst uns keine Gerüchte verbreiten. Es wird Ermittlungen von unterschiedlichsten Gruppen geben. Im Iran sind die offiziellen Stellen selbstverständlich bereits tätig. Und wir haben alle notwendigen Gesuche eingereicht, um uns an den Ermittlungen auf dem Territorium des Iran beteiligen zu können. Beide Flugschreiber, die wertvolle Hinweise auf die Absturzursache geben könnten, wurden gefunden. Sie werden bereits von den iranischen Behörden ausgewertet. Die ukrainische Seite setzt darauf, umfassend informiert zu werden, auch wenn die iranische Seite bereits angekündigt hat, die Flugschreiber weder Boeing noch den Amerikanern zur Verfügung stellen zu wollen. Wir werden natürlich fordern, dass diese Ermittlung möglichst öffentlich durchgeführt wird, dass alle öffentlichen internationalen Organisationen einbezogen werden, die das Vertrauen in diese Ermittlung stärken können. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat darüber hinaus den Generalstaatsanwalt beauftragt, ein Verfahren einzuleiten und damit eigene Ermittlungen. Bis konkrete Ergebnisse vorliegen, sollen ukrainische Fluglinien den iranischen Luftraum aus Sicherheitsgründen umfliegen, teilte der Premierminister mit. Sobald wir die Ursache kennen, überprüfen wir diesen Beschluss. Der ukrainische Präsident drängt zudem auf eine zusätzliche technische Überprüfung sämtlicher ukrainischer Passagiermaschinen. Die iranische Luftfahrtbehörde war sehr schnell davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt die Katastrophe ausgelöst habe. Der technische Leiter der Fluggesellschaft, Alexander Schafiev, bezweifelt das. Die Maschine sei erst gut 3 Jahre im Einsatz gewesen. Es habe keine Klagen über technische Probleme gegeben. Die Maschine wurde zuletzt am 6. Januar durchgecheckt. Auch da wurde nichts bemängelt. Das Flugzeug war in Ordnung. Die Besatzungsmitglieder haben weder bei der Ankunft in Teheran noch vor dem Abflug irgendwelche Vorkommnisse gemeldet. Der Chef der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines hatte am Vormittag unter Tränen betont, dass es sich bei dem Unglücksflugzeug um eine der besten Maschinen gehandelt habe und um eine erfahrene, zuverlässige Mannschaft. Was am Ende tatsächlich zu der Katastrophe geführt hat, wird sich auf die Schnelle nicht klären lassen. Schnell soll aber jenen Hilfe geleistet werden, die bei dem Absturz Angehörige verloren haben. Psychologen und Mediziner seien bereits im Einsatz.
358 Tage haben die EU und Großbritannien noch, die Rahmenbedingungen für den Brexit so auszugestalten, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Es ist nicht viel Zeit für ein komplexes Handelsabkommen, das beide Seiten ja wollen. Heute war Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, in London und sie hat sich mit dem britischen Premierminister Boris Johnson getroffen. Thomas Speckhofen.
Kein Kommentar, als Ursula von der Leyen zusammen mit ihren Mitarbeitern 10 Downing Street verlässt. Nur ein paar Autotüren, die zuklappen. Eine knappe Stunde hat das Gespräch der EU-Kommissionspräsidentin mit dem britischen Premierminister Boris Johnson gedauert. Eine Art erstes Kennenlernen soll das ja auch nur sein, sagte Brexit-Minister Stephen Barclay zuvor. Beide seien ja noch relativ frisch im Amt.
Today is more an introductory meeting between the two leaders.
Am Vormittag war von der Leyen in der London School of Economics zu Gast. Dort hat sie selbst Ende der 70er Jahre mal studiert. Im Gepäck hat sie eine klare Brexit-Botschaft für Boris Johnson.
We will make as much as we can.
Wir werden so viel tun, wie wir können und so weit gehen, wie wir können. Aber die Wahrheit ist, dass unsere Partnerschaft nicht dieselbe sein kann und wird wie bisher.
Großbritannien und die EU werden auch nach dem Austritt beste Nachbarn bleiben, sagt von der Leyen. Aber ohne gemeinsame Standards beim Umweltschutz und beim Arbeitsrecht, bei Steuern und bei Hilfen vom Staat könne es keinen Erste-Klasse-Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt geben.
Die Verhandlungsziele der EU sind klar. Wir wollen die Integrität der EU, ihres Binnenmarktes und ihrer Zollunion schützen. Da kann es keinen Kompromiss geben.
There can be no compromise on that.
Wenig später steht Boris Johnson im Unterhaus Rede und Antwort in der Fragestunde des Premierministers. Der Besuch von der Leyen kommt dabei nicht zur Sprache. Die Haltung der britischen Regierung ist aber auch so völlig klar. Sie will so schnell wie möglich in die Gespräche für einen Handelsvertrag einsteigen. Für die Verhandlungen bleiben nur wenige Monate Zeit, denn die Übergangsfrist läuft schon Ende Dezember ab. Und ein Abkommen müsste bis dahin ja auch noch durch mehr als 2 Dutzend nationale und regionale Parlamente in der EU ratifiziert werden. Brexit-Minister Barclay gibt sich trotzdem optimistisch.
Es gibt einen Rahmen für eine positive Herangehensweise. Beide Seiten haben sich festgelegt, dass sie bis Ende des Jahres einen Handelsvertrag haben wollen. So steht es im Austrittsabkommen, dass beide Seiten darauf alle Mühen verwenden wollen.
In Brüssel dagegen ist man skeptisch. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt, wir werden uns alle Mühe geben, aber das wird nicht reichen.
Ohne eine Erweiterung der Übergangsfrist wird Großbritannien nicht erwarten können, dass wir uns in allen Einzelheiten unserer zukünftigen Beziehungen verständigen. Wir werden da Prioritäten setzen müssen.
We will have to prioritize.
Eine Verlängerung der Übergangsperiode schließt die britische Regierung jedoch kategorisch aus. Das hat sie sogar ins Brexit-Gesetz geschrieben, das dem Parlament gerade zur letzten Beratung vorliegt.
Wer in Deutschland einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt, der braucht dafür ein biometrisches Foto. Das bekommt man am einfachsten im Fotoladen um die Ecke. Aber damit ist es bald vorbei, wenn es nach Plänen des Bundesinnenministeriums geht. Diese Pläne sehen vor, dass nur noch Passfotos akzeptiert werden, die direkt bei der zuständigen Behörde gemacht worden sind, also etwa im Einwohnermeldeamt oder im Bezirksrathaus. Der Kollege Philipp Brost hat sich mit dem Thema beschäftigt. Warum gibt es diese Pläne überhaupt?
Ja, das Innenministerium will damit die Sicherheit erhöhen. Deswegen muss da auch ein Mitarbeiter vom Meldeamt dabei sein. Denn das Problem ist, mitgebrachte Bilder, die könnten ja verändert worden sein. Experten sprechen da vom Morphing. Dabei werden von einem Computer die Bilder unterschiedlicher Personen verschmolzen. Und das daraus entstandene Bild sieht den betreffenden Personen immer noch zum Verwechseln ähnlich, beinhaltet aber die biometrischen Merkmale von unterschiedlichen Personen. Und davor will man sich schützen.
Ist das denn wirklich eine realistische Gefahr?
Ja, das ist durchaus eine Gefahr. Das Innenministerium kennt nach eigenen Angaben 3 Fälle, in denen manipulierte Bilder in Pässen benutzt wurden. Das Ministerium sagt aber auch, die Dunkelziffer ist noch viel höher, denn das Problem ist, auf den ersten Blick lassen sich solche manipulierten Bilder meist nicht erkennen.
Und wie soll das dann ab 2022, so der Plan, in der Praxis funktionieren?
Ja, dafür soll es Automaten geben in den Meldeämtern, also Selbstbedienungsterminals, ähnlich wie bei der Bank. Ein Mitarbeiter begleitet das aber. Dort wird dann direkt das Foto gemacht und es können auch Fingerabdrücke genommen werden. Gespeichert wird das alles in einer Datenbank, sodass auch gar kein Foto mehr ausgedruckt werden muss. In einigen Behörden gibt es solche Automaten sogar schon, zum Beispiel in Dortmund, Aachen und auch in Schwerin. Die Nutzung ist noch freiwillig. In Schwerin hat man jetzt aber schon gute Erfahrungen mit den Automaten gemacht. Personal gibt es da allerdings noch nicht.
Diese Pläne müssen ja durch Bundestag und Bundesrat. Ist das nur noch eine Formsache?
Naja, es läuft gerade die Abstimmung mit den Ländern und man möchte das möglichst bald dann auf den Weg bringen. Und wenn alles klappt wie geplant, dann könnte das 2022 in Kraft treten.
Philipp Brost war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Mückenstiche hin, Heuschreckenplage her. Für die Ökologie auf der Erde sind Insekten unglaublich wichtig und sei es nur als Nahrung für Vögel oder Frösche. Doch die Lebensräume für Insekten schrumpfen nahezu täglich, sagt heute der sogenannte Insektenatlas. Das ist eine Studie des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, BUND, und der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Glaubt man den Aussagen in diesem Insektenatlas, ist die Lage mittlerweile dramatisch und es bedarf eines Umsteuerns, vor allem in der Landwirtschaft. Thorsten Huhn.
Insekten sind eine wichtige Grundlage für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, zur Bedeutung der Insekten.
Insekten sind sehr fundamental und wichtig für das Funktionieren unserer Ökosysteme. Sie halten sozusagen die Welt am Laufen. Sie bestäuben Pflanzen, nicht nur Nutzpflanzen, und räumen die Landwirtschaft auf, indem sie zum Beispiel tote Materie weiterverarbeiten, die dann wieder in den Boden eingearbeitet werden kann.
3/4 der wirtschaftlich wichtigsten Kulturpflanzen profitierten von den Leistungen der Insekten. Und 1/3 der Nahrungsmittel brauche deren Bestäubungsleistung.
Umso fataler ist es, dass die Landwirtschaft selbst der Sektor ist, der am stärksten die Insekten bedroht.
Doch deren Zahl geht zurück. Weltweit und auch in Deutschland verzeichnen die Insektenpopulationen dramatische Rückgänge. Das stellt der Insektenatlas 2020 fest, den die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, heute vorgestellt haben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seien sich einig, wie gravierend das fortschreitende Insektensterben sei. Schuld daran sei die moderne Landwirtschaft, sagt Unmüßig.
Einer der zentralen Treiber, das ist eine der Kernbotschaften des Insektenatlases, ist der massive Einsatz von Dünger und Pestiziden. Sie gelten als die Hauptverursacher von Insektensterben weltweit und machen gleichzeitig die industrielle Landwirtschaft überhaupt erst möglich.
BUND-Vorsitzender Olaf Bansch spricht sogar von einem Kampf gegen die Insekten.
Der Insektenatlas dokumentiert die verheerenden Auswirkungen des immer intensiveren Kampfes der industrialisierten Landwirtschaft gegen die Insekten.
Der Einsatz von Pestiziden habe sich immer mehr erhöht. Seit 1990 wurde deren Einsatz weltweit noch einmal verdoppelt. Die Böll-Stiftung und der BUND fordern von der Bundesregierung politische Weichenstellungen für eine nachhaltige, insektenschützende und für die Bauern existenzsichernde Landwirtschaft. Das läuft dann wohl auf eine ganz andere Landwirtschaft hinaus. Die knapp 60 Milliarden Euro, die jährlich für Europas Landwirtschaft ausgegeben werden, müssten an eine naturfreundliche, klimaschonende und tiergerechte Landwirtschaft gebunden werden, meint Olaf Band. Politik müsse ein anderes Leitbild für die Landwirtschaft finden.
Wo man hochwertige Lebensmittel, klasse Lebensmittel, gesunde Lebensmittel im Einklang in den Grenzen der Natur produziert. Also die Intensivierung reduziert wieder, indem man wieder sozusagen Blühstreifen, natürliche Lebensräume auch in der Landwirtschaft zulässt.
Kritik übten Böll-Stiftung und der BUND an geplanten Handelsabkommen der EU mit Brasilien oder mit China, deren Ziel weiter ausschließlich billige Produktionsbedingungen seien. Arten- und Klimaschutz blieben dabei auf der Strecke.
Thorsten Huhn war das über den heute vorgestellten Insektenatlas des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, und der Heinrich-Böll-Stiftung. So, wir alle erinnern uns, der Nebel in der Neujahrsnacht war auch diesmal unübersehbar und gefährlich, an vielen Stellen jedenfalls. Es gab mehrere Massenkarambolagen auf Autobahnen, etwa auf der A1 bei Wildeshausen in Niedersachsen, der A23 bei Itzehoe, auf der A2 bei Dortmund oder der A3 bei Duisburg. Alles in allem sind da in der Nacht über 50 Fahrzeuge ineinander gefahren. Mehrere Dutzend Verletzte und 2 Todesopfer waren zu beklagen. Aber selbst ohne Auto haben viele Menschen in dieser Neujahrsnacht bemerkt, wie wenig man sieht und wie schlecht die Luft ist. Die Deutsche Umwelthilfe hat heute Beobachtungen aus dieser Nacht veröffentlicht und Forderungen gestellt für den nächsten Jahreswechsel. Vera Wolfskämpf.
Schlechte Luft, die gab es diesmal nach Silvester an besonders vielen Orten. Die Karte des Umweltbundesamtes zeigt Bayern, Baden-Württemberg und Hessen fast komplett rot. Rot heißt EU-Grenzwert für Feinstaub überschritten. Rot leuchten auch große Teile Mittel- und Norddeutschlands. Besser war die Luft nur ganz im Osten und in Mecklenburg-Vorpommern. An Neujahr war der Feinstaubwert laut Umweltbundesamt an jeder zweiten Messstation zu hoch. Dazu Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Das ist wirklich dramatisch. Wir hatten im Vorjahr nur an jeder Zehnten.
Das lag auch am Wetter dieses Jahr. Kein Wind, kein Regen. Die Luftschichten haben sich nicht ausgetauscht und so konnten sich die Schadstoffe anreichern. Aufs ganze Jahr gesehen produziert die Böllerei zwar nur 2% der Feinstaubemissionen in Deutschland. Aber zu Silvester entsteht etwa so viel Feinstaub wie sonst in 2 Monaten beim Verkehr. Die Deutsche Umwelthilfe will deshalb mehr Verbote.
Verbote erleichtern, das wäre im Sprengstoffrecht möglich. Das Bundesinnenministerium will es sowieso überarbeiten. Es dauert aber noch, sagt Sprecher Daniel Kuschnerowitsch.
Wir planen derzeit, dass wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode dazu einen konkreten Vorschlag einbringen werden.
Viel zu spät, findet die Umwelthilfe. Dann solle eben das Bundesumweltministerium aktiv werden und das im Emissionsschutzgesetz regeln. Doch das Umweltministerium hat bisher immer ans Innenministerium verwiesen. Die Umwelthilfe will deshalb selbst etwas tun. Mit Petitionen lokale Verbote erreichen, mit dem Handel sprechen, der weniger Raketen und Böller verkaufen soll, und für Laser- und Lichtschuss werben.
Informationen von Vera Wolfskämpf. Und das war das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.